Ich würde gern zu Beginn noch beten. Seid ihr dabei? Können wir vielleicht aufstehen? Also ihr werdet ja eine Weile sitzen. Vielleicht ganz gut, wenn wir stehen. Vater Gott, ich danke dir für dein Wort. Ich danke dir für diesen Morgen. Ich danke dir für diese fantastischen Männer und Frauen hier und dass wir zusammen von dir und deinem Geist lernen dürfen heute Morgen. Und ja, mir ist es ein Bedürfnis, Buße zu tun. Und liebe Frau, liebe Mutter, wenn du dich wiederfindest in dem, was ich gleich bete, dann sprich doch in deinem Herzen ein Amen dazu. Also das ist wundervoll, geehrt zu werden als Mutter. Die Predigt heute Morgen heißt ja die andere Seite der Medaille und es gibt auch eine hässliche Seite, die wir Mütter zeigen können. Und wir sind, wenn man so geehrt wird, wenn man so viel Gutes bekommt, dann kommt manchmal so die Erinnerung an die eigene Fehlerhaftigkeit, so ging es mir eben. Und ich möchte einfach mich zum Mund machen und ja, klar Schiff machen an der Stelle, vielleicht stellvertretend für einige von uns. Und Jesus, so komme ich vor dich und tue Buße für die Dinge in meinem Herzen, die hässlich waren in meiner Rolle als Frau und als Mutter. Jesus, es tut mir von Herzen leid, wo ich meinen Ehemann nicht geehrt, nicht geachtet, mich ihm nicht unterordnet habe, wo ich seinen Platz einnehmen wollte, wo ich geherrscht statt gedient habe, wo ich manipuliert statt losgelassen habe, wo ich kontrolliert statt vertraut habe. Jesus, es tut mir leid, wo ich gerade auch an diesem Tag einmal im Jahr vielleicht Erwartungen hatte an meine Familie und wurden sie nicht so erfüllt, ärgerlich waren, nur in Gedanken. Jesus, das ist ätzend und ich mag das nicht und ich lege das vor dir ab. Jesus, ich tue Buße, wo ich eine Märtyrermentalität angezogen habe als Frau und Mutter und mein Geben so in den Fokus gerückt habe, intern in meinem Herzen, anstatt auf dein Geben zu gucken, anstatt auf dein Opfer zu achten, anstatt den Fokus auf dir zu haben, Jesus, der du doch der größere Geber bist von uns zweien, weitaus, nicht zu toppen, nicht zu erreichen. Und Heiliger Geist, ich möchte dich um Vergebung bitten, wo ich dir wehgetan habe, wo ich dich betrübt habe, durch Hartherzigkeit, durch Kälte, durch Zorn, durch Unversöhnlichkeit, durch Rechthaberei, durch Stolz. Ja, Amen. Recht hast du, Schwester. Herr, ich danke dir für das Privileg, Mutter und Frau sein zu dürfen. Ich danke dir für das Privileg, ein Haupt haben zu dürfen und es nicht sein zu müssen. Ich danke dir für das Privileg, Menschen aufs Leben vorbereiten zu dürfen, die du mir anvertraut hast. Du bist ein ganz schönes Risiko eingegangen dabei. Und ich danke dir für dein Vertrauen. Und Gott, Vater, ich bete heute Morgen, dass du uns Müttern und uns Frauen hilfst, gute Reflektoren deines Lichts zu sein. Hilf uns den Dreck und die Eitelkeit, die Arroganz, den Stolz, die fehlerhaften Haltungen loszulassen und auf dich zu schauen. Es ist cool, Frau zu sein. Es ist cool, Mutter zu sein, weil du hast dir beide Rollen ausgedacht. Und ich will mich freuen darin. Und ich will ablegen, was sündhaft war. Und immer wieder neu Buße tun. Ja, ich will nicht müde werden, Buße zu tun. Denn Buße erneuert meine Reinheit, erneuert meine Unschuld. Und das ist, was ich sein will. Ich will im Klaren sein mit dir und mit Menschen. Und ich bete Gott, dass du uns hilfst, immer wieder unsere Bedürftigkeit zu erkennen und nicht blind zu werden für unsere eigene Fehlerhaftigkeit. Nicht in Selbstverdammnis und indem wir uns in ein Loch verkriechen, sondern voller Klarheit, voller Siegesbewusstsein, wie wir eben gesungen haben, dass dein Blut ganz leicht und ganz schnell all das abwäscht. Und Vater Gott, als letztes, bevor wir starten, möchte ich dich bitten, dass du jeden, der heute hierher gekommen ist, mit Trauer, mit einem schweren Herzen, dass du jedem gerade jetzt begegnest durch die Kraft des Heiligen Geistes. Ich bete für einen Geist der Leichtigkeit. Ich bete für neue Freude, neuen Mut. Ich bete für Licht, dass du das Licht erkennst, trotz finsteren Umständen vielleicht. Und dass du all, jetzt you put your eggs into one basket, wie der Engländer sagt, all your eggs into one, dass du all dein Vertrauen allein auf Jesus setzt, denn er ist hier. Er ist gerade jetzt hier und er will dir dienen. Danke, Vater, danke, Jesus. Danke, wundervoller Heiliger Geist. Tu, was dir gefällt. Amen. Bitte nimm Platz. Dankeschön. Oh, danke. Ja, die Predigt heute Morgen heißt die andere Seite der Medaille. Ist das Sprichwort, ist wahrscheinlich jedem geläufig. Ne? Es gibt Dinge, die sind offensichtlich, die gucken wir uns an. Aber dann kommt manchmal so dieser Satz, ha, Moment, aber da gibt es noch die andere Seite der Medaille. Auf der Rückseite von dem ist das. Kennt ihr das? Ja? Und wir gucken uns heute drei Rückseiten an von drei völlig verschiedenen Dingen. Ja, mein netter Assistent, würdest du kommen? Schreib doch einfach erstmal die Überschrift, die andere Seite der Medaille und dann die drei Punkte. Dann haben wir das so die ganze Zeit vor Augen. In der Vorbereitung dachte ich erst, sie haben gar nichts miteinander zu tun, die drei Punkte. Aber vielleicht verbinden sie sich. Also in meiner Gebetszeit, gestern Abend, glaube ich, war das, habe ich gemerkt, da gibt es Fäden. Aber das überlasse ich dann dir, das festzustellen. Der erste Punkt ist Nettigkeit. Ich weiß gar nicht, ob es das im Duden gibt als ordentliches deutsches Wort. Aber heute Morgen gibt es das. Machen wir es doch zu einem Wort, sollte es nicht im Duden stehen. Nettigkeit. Eins der Dinge, die ich an meinem Mann so mag, ist, der schreibt so schöne Charts. Seit über 20 Jahren beobachte ich ihn dabei und mache ihn nach. Aber irgendwie sind seine immer schöner als meine, finde ich jedenfalls. Und deswegen hatte ich eben die geniale Idee, ich lasse ihn für mich arbeiten. Und das widerspricht nicht meiner Buße von eben. Okay, vielleicht nimmst du Platz. Das dauert jetzt einen Moment. Herzlichen Dank, du darfst gleich wiederkommen. Nettigkeit. Wir haben ja ganz viel über die Liebe geredet und wir sind ja ganz ordentliche Christen. Und was wollen wir sein? Nett. Ne, besonders wir Frauen. Wir sind doch immer so nett. Wie die Tulpen auf dem Feld und das Bienchen, was von einer zur anderen fliegt. Ganz nett. Aber ich muss dir sagen, ich glaube, dass Gott heute den Finger auf den Punkt legt und der Bernd hat, weiß ich nicht, was, Mittwoch oder letzten Sonntag, durch einen Eindruck vom Heiligen Geist den Finger schon auf den Puls, auf den Punkt gelegt. Gib doch dein Opfer ab oder sowas, hast du gesagt. Da ging es nicht um Geld, sondern um eine Haltung, die wir einnehmen können. Und das ist eine Rolle, die wir in einigen ungesunden psychologischen Beziehungsspielchen einnehmen können. Jetzt brauche ich dich doch schneller, als ich dachte. Verzeih. Bitte blätter doch mal um und mal uns das Drama-Dreieck auf. Das Drama-Dreieck oder irgendwo habe ich gelesen, das nennt man in der Psychologie Triangulation, hat was mit drei zu tun. Da gibt es diese drei Rollen, die man einnehmen kann. Da gibt es den Verfolger, das ist der Böse, der Kotzbrocken, der Ätztyp, der Miesling, der andere fertig macht oder der so arrogant ist, dass man gerne Abstand von ihm nimmt. Dann gibt es den Retter, das Opfer und den Verfolger. Wo die stehen, ist, glaube ich, nicht wirklich wichtig. Ja. Das Opfer. Warst du schon mal ein Opfer? Also ein gefühltes Opfer. Jetzt mal völlig unabhängig von der Realität. Weil es ist ja eins, dass einem schlechte Behandlung widerfährt. Willkommen auf diesem Planeten. Es passiert jedem, aber es ist etwas anderes, seine Identität darin zu finden, dass andere einen schlecht behandeln. Super, vielen Dank. Ja, schreib's ruhig rein. Also ich habe festgestellt, dass ich in meinem nicht-christlichen Leben hier dieses Opfer war. Sind das meine Haare? Opfer meint, ein Mensch voller Selbstmitleid war. Bevor ich mich bekehrt habe, im jugendlichen Alter von noch nicht ganz 15 Jahren, also kurz vor meinem 15. Geburtstag, hat das meine Persönlichkeit total geprägt. ich bin die arme Wutz, keiner hat mich richtig lieb, keiner versteht mich, niemandem geht es so schlecht wie mir. Und wenn du mein Leben und mein Großwerden kennst oder kennen würdest, würdest du dich halb schibbelig lachen über eine solche Einstellung zu mir selbst. Da gab es nämlich keinen objektiven Grund für. Beim Mensch ärger dich nicht zu verlieren, ist kein Grund für Selbstmitleid. Okay? Wenn das noch einer ist, dann spiel bitte täglich Mensch ärger dich nicht und leg das jedes Mal vor Gott ab. Und werd das bitte los. Soll ich die Keule nehmen oder was machen wir? So, das ist jetzt ein Test. Gut. Lieber Livestream, danke, dass ihr das aushaltet mit uns. Alles wird gut. Vielen Dank. Ich musste feststellen, dass Gott mich aus meiner Opfermentalität rauskatapultieren musste, damit ich mich ordentlich bekehren konnte. Weißt du warum? Weil ich nämlich die Fehler der anderen gut kannte, aber meine eigenen nicht gesehen habe. Aber als ich dann, wie mein damaliger Freund, späterer Verlobter und heutiger Ehemann, mir eindringlich gesagt hat, dass ich Johannesevangelium las, bin ich nur 15 Kapitel weit gekommen, bis zu der Stelle, wo Jesus sagt im 18. Vers, wenn die Welt euch hasst, so denkt daran, dass sie mich vor euch gehasst hat. Auf einmal habe ich gemerkt, da gab es wirklich einen Menschen, dem ging es mal schlechter als mir. Welche Überraschung. So, also es ist total, ihr dürft ruhig laut lachen, es ist total absurd. Wirklich total absurd gewesen. Und Gott hat mich bei meinem Selbstmitleid gepackt und ich habe bei mir gedacht, ich saß damals im Bett mit einer netten Bibel, die der Bernd mir geschenkt hat, auf dem Schoß und ich habe gedacht, du blöde Kuh, was bildest du dir eigentlich ein, dass du so eine arme Wurst bist? Wie doof ist das denn? Und da habe ich begriffen, was Christus am Kreuz freiwillig für mich getragen hat. Und mein Selbstmitleid war sowas von absurd und ich habe Buße getan über diese Haltung. Ich glaube, dass es einige Leute gibt, die sich deswegen noch nicht bekehrt haben, weil sie festkleben an diesem Punkt. Vielleicht mehr Frauen als Männer, aber auch nicht unbedingt. Bei denen sieht es manchmal nur anders aus. Die gleiche Geschichte habe ich festgestellt. Okay. Kürzlich habe ich gelesen, wir sind alle self-made. Also das, was Melly prophetisch gebetet hat, selbstverantwortlich für unser Leben und unsere Entscheidung von gestern haben uns hier hingeführt, wo wir heute stehen. Wir sind alle self-made, aber nur die Erfolgreichen geben es zu, stand da in dem Buch. Ja, weil wenn es nicht geklappt hat, sind ja die anderen schuld. Das ist ja logisch, oder? Schuld sind immer nur die bösen anderen. Schuld ist meine Vergangenheit, das Schicksal. Ich behaupte, das ist eine Lüge. Wenn du das glaubst, was du eben gesungen hast, da ist Kraft in dem Blut, da ist Sieg in dem Blut, dann gibt es nichts, was dir passiert sein könnte, was dieses Blut nicht tilgt. Weder was du selber verbockt hast, noch was andere dir angetan haben. Jesus ist die Person, die einzig legitime Person, die eine Opfermentalität haben dürfte. Weil er war unschuldig und er hat den schlimmsten Preis bezahlt. Müsste mir eigentlich sofort die Lippen zusammenkleben, wenn ich anfange zu jammern. Also das denke ich, wie es ist. Dieser Opfermentalität liegt eine Überzeugung zugrunde, dass ich machtlos bin, mein Leben zu gestalten. Das ist der Typ in der Mitte, der Gestalter. Der sollst du sein, der bist du auch von Gott her. Aber ein Opfer denkt, ich bin ja machtlos. Solche Leute sagen beispielsweise Sätze wie, ich kann nicht, ich muss doch, das ist zu hart, ich werde es mal versuchen. Und das Opfer hat Angst. Und das Opfer sucht, na was sucht es denn? Den Retter. Wo kommt er denn dahergeflogen in der Gemeinde? Da sind so viele kleine Retterlein. Verzeiht ein bisschen dieses Spöttische, aber ich versuche mal zu provozieren und in was reinzugießen, was wir so gerne unter dem frommen Mantel bedecken. Nichts gegen, wir helfen einander, wir lieben einander, wir ehren einander, wir respektieren einander. Aber diese Spiele gibt es ganz viel. Und wisst ihr, was ich gemerkt habe? Das mit dem Opfer hatte ich ja, wie gesagt, bei meiner Bekehrung das erste Mal geschnallt und später wieder. Ich habe gemerkt, ich bin auch schon ganz toll Retter gewesen. Oh, da weint jemand. Ja klar, versteht das nicht falsch. Aber wenn ich anfange, mich verantwortlich dafür zu fühlen, dass der andere glücklich ist, Wenn ich denke, ich bin deine Rettung und es gibt etwas, was ich tun kann, damit du nicht mehr weinen musst, dann bin ich auch auf eine Lüge aufgesessen. Weil dann nehme ich eigentlich den Platz ein, den nur Gott einnehmen kann. Wenn ich etwas sehe, dass Leute leiden, dass Leute eine Krise haben, dann muss ich aufpassen auf mein Herz, weil da ist eine Versuchung in mir, mir einen Schuh anzunehmen, der mir nicht gebührt. Weil Gott braucht manchmal andere Menschen. Stell dir vor, andere Menschen, nicht mich. Es ist, ich weiß, es ist unfassbar, aber es ist schon passiert. Und manchmal sagt er, Iris, ist nicht dein Job, halt mal die Füße still. Oder, ja, ich fühle mich so verantwortlich. Oder ich versuche, den Bernd zum Helfen anzustacheln. Ich ziehe hier ein bisschen an seinem Hemd und zuppel da und sage, könntest du nicht den da anrufen? Könntest? Und der sagt dann, nö, ich habe keinen Impuls von Gott. Und er kann mich ja auch fragen, wenn er was will, kann er mich auch fragen. Also der Mensch, das macht er einfach nicht. Der lässt sich nicht manipulieren, der Mann, von meinem Helferlein sein. Und das ist super. Das ist nicht unfreundlich. Das ist auch nicht mangelnde Liebe, sondern das ist die Liebe, die da spricht. Das ist das Fleisch. Ich habe mir angewöhnt, wenn ich sowas sehe, Leute leiden, Leute haben eine Krise, zu Gott zu sagen, Gott, ich finde das doof. Ich weiß, du willst, dass die Situation sich auflöst. Ich weiß, dass die Sieg haben, dass du willst, dass die Sieg haben. Und wenn ich damit was zu tun haben soll, freue ich mich. Sag mir meinen Job. Und wenn nicht, ist auch wunderbar. Ich weiß, du wirst das Problem lösen. Damit gehe ich Gott aus dem Weg, also aus dem Weg im Sinne von, er kann dann handeln. Versteht ihr? Okay. Und dann gibt es den Verfolger. Der hat auch Angst. Ich weiß nicht, ob das mehrheitlich die Männer sind. Das sind so die Kotzbrocken, die hart und eklig sind, die so ein bisschen ja, gegen andere vielleicht schießen. Die Kontrolle und Einschüchterung benutzen eigentlich nur, weil sie Angst vor Menschen haben. Ja. Bist du ein Opfer, suchst du nach einem Retter, der dir Sicherheit und Glück gibt. Wenn du ein Verfolger bist, benutzt du Kontrolle und Einschüchterung, um dich zu schützen, beziehungsweise um jemanden dahin zu kriegen, dass er tut, was du willst. Und bist du Retter, übernimmst du Verantwortung für das Leben eines anderen und versuchst, dich so stark zu fühlen oder die Harmonie herzustellen um jeden Preis. Manchmal braucht es Zustände von Disharmonie, damit der Dreck an die Oberfläche gespült wird. Es braucht Konflikte in euren Hauszellen. Nicht, damit ihr die Zelle wechselt und wie ein Schmetterling zur nächsten Blüte fliegt, wo doch der Nektar so süß ist und nicht so stinkig wie in deiner jetzigen. Es sind deine Geschmacksknospen, die Erneuerung brauchen, nicht das Blümchen. Es ist dein Herz, was eine Portion Buße braucht, nicht unbedingt dein Zellleiter. Mit dem geht Gott auch schon um, macht er keinen Kopf. Der hat auch einen Leiter und der sagt ihm auch Sachen, die du gar nicht wissen musst. Geht dich nämlich gar nichts an. Meistens. Okay. Wie würde es aussehen, wenn wir alle unsere Erwartungen gegen Gott richten? Auch was zwischenmenschliche Beziehungen betrifft und die Erfüllung unserer Bedürfnisse. Sehr gut. Der Pastor meint für den Livestream, es wird sehr gut aussehen. Dein Bedürfnis nach Freundschaft, nach Annahme, nach Lob, dass man sieht, dass du die Gemeinde geputzt hast und so weiter. Wie wäre es, wenn wir all diese Erwartungen konsequent gegen den Himmel richten würden? Und nicht in Löcher fallen würden, wenn Menschen sich anders verhalten, als wir es von ihnen erwarten. Das tun sie nämlich regelmäßig. Hast du schon gemerkt? Sogar die lieben Kleinen, die wir mit solchen Schmerzen, wie wir eben gehört haben, auf diese Welt gepresst haben, tun das. Okay. Gott möchte, dass du ein Gestalter bist, dass du herrschst. Und wir haben auch irgend sowas, noch sowas, die Melli singt ja immer so gruselige Lieder mit uns, so Hingabe und wenn man den Text wirklich meint, wenn man den singt, das ist radikal und ich weiß, ihr wollt das alle meinen, mindestens. Da stehen wir alle miteinander zusammen. Überwinderkraft. Oh, was ist das denn? Überwinderkraft oder Überwinder sein, da redet die Bibel eine ganze Menge von. könnte damit zu tun haben, dass du manchmal was überwinden musst. Dass du deinen Poppes aus dem Sessel kriegen, drüber wegkommen musst und einfach das Richtige tun musst. Verstehst du? Man könnte oberflächlich meinen, der hier verletzt Menschen am meisten, aber ich bin nicht sicher, ob der Schwerpunkt nicht auf der Seite liegt. Weil verletzte Menschen verletzen. Bist du manchmal verletzt? Ich schon. Bin manchmal angefressen. Hab die Predigt vorbereitet, war zu Hause mal kurz angefressen. Und dann war ich sofort den Mist. Ah! Reingetreten. Voll erwischt. War in der Familie pikiert, weil irgendwas nicht so war, wie ich es mir vorgestellt habe. Und jetzt habe ich meinen Faden verloren. Lasst uns Gestalter sein. Lasst uns Verantwortung übernehmen. Genau. Und lasst uns doch, also ich habe mich entschieden, ich will keine verletzten Gefühle haben. Es gibt Dinge, die Menschen tun, die mir regelmäßig begegnen, die unangenehm sind und die ich als Anlass für Verletzung nehmen kann. Und manchmal passiert es einfach auch, dann fühlt sich das gerade so an. Aber ich habe mich entschieden, die Zeitspanne zwischen dem, ich empfinde das und ich komme drüber weg, so kurz, wie es mit der Hilfe des Heiligen Geistes kann, so kurz wie möglich zu halten. Weil ich weiß eins, in dieser Zeitspanne bin ich taub für die Stimme Gottes, bin ich nicht nüchtern und klar und nicht besonnen, bin ich nicht in der Selbstdisziplin und bin ich nicht in der Lage, Gottes Auftrag auszuführen. Weil wenn ich angefressen bin, bin ich angefressen und gucke auf mich und mich interessiert gerade nicht, was irgendeiner, der um mich ist, braucht und wo Gott vielleicht sagt, Iris, mach doch das, gib dem das, whatever. Versteht ihr? Gott hat keinen Bock mehr auf diese Spiele. Und er ruft dir und mir heute Morgen zu, lasst uns doch Gestalter sein. Schöpfer, das Richtige sprechen. Und selbst den Hintern treten, wenn notwendig. Menschen nicht in die Wüste schicken, die mal Tacheles mit uns reden, sondern sagen, Dankeschön, dass du den Mut gehabt hast, mir das zu sagen. Der ist nämlich auch ein Risiko eingegangen, weil er es dir gesagt hat. Weil er kennt die Spiele doch genauso wie du. Und er geht das Risiko ein, dass du dich zurückziehst, dass du ihn angreifst, was immer. Gott hat mir noch ein Wort gezeigt. Verletzungsnomaden gibt's. Kannst du es mal da unten drunter schreiben? Verletzungsnomaden. Wenn ihr so diese Jimmick-Filme oder so Natur oder da gibt es ja solche eingeborenen Völker, die sind Nomaden. Und wenn ich mich richtig erinnere, ich habe das nicht nachgeschlagen, bezeichnet das Volksgruppen, die umherziehen, die nicht sesshaft sind. Ist das richtig? So. Und es gibt im Leib Christi Verletzungsnomaden. Es gibt Menschen, die umherziehen, die keine Bleibe haben und keine Bleibe behalten, weil sie in dieser Spielerei ein Zelt aufgeschlagen haben oder sich zu Hause fühlen oder nicht gemerkt haben, dass in ihnen was verändert werden muss und sie dann sesshaft bleiben dürfen. Familie tut weh. Gemeinde tut weh. Ich hörte, dass in einer Bibelschule jemand, die Bibelschüler, die sich vorbereiteten auf den geistlichen Dienst, einmal fragte, liebst du die Gemeinde? Und liebst du sie auch dann noch, wenn sie dich verletzt? Bist du bereit, sie auch dann noch zu lieben? Das ist eine sehr gute Frage. Die sollte man Leuten vorher stellen. War ein weiser Professor oder Lehrer oder was auch immer. Das Lustige ist, ob du jetzt vollzeitlich oder normaler Christ bist. Wir sind alle eins, wir sind Geschwister und Gott erwartet von dir und mir das Gleiche. Dass wir lieben, egal was uns begegnet. Die Bibel sagt, es ist einfach, die zu lieben, die dir Gutes tun. Aber die, die dir auf den Fuß treten oder die was anderes tun, die sollen wir ja gerade lieben. Das macht doch den Unterschied aus. Das ist doch, was Christus gezeigt hat. Er starb für uns, als wir noch Sünder waren, als wir Feinde waren, Feinde Gottes waren. Ich möchte dich am Schluss dieses Punktes mit dem Gedanken zurücklassen, dass Liebe nicht immer wie Liebe aussieht. Liebe spricht die Wahrheit. Liebe ist ernsthaft manchmal, konfrontiert, ist klar, ist nicht immer nett. Und in Familien spielen wir auch diese Spiele. Der Mann ist der Verfolger, die Frau oder die Frau und Kinder das Opfer und zwischendurch helfen sie sich gegenseitig. Das ist hässlich. Steig doch aus. Du kannst der Erste sein, der aussteigt. Und wenn du aussteigst, funktioniert das Spiel irgendwann nicht mehr. Es kostet dich deinen Stolz, dein Ego, deine Erwartungen, aber es lohnt sich. Die Bibel sagt uns an ganz vielen Stellen, ich könnte euch jetzt zuklatschen mit Bibelstellen über Nüchternheit. Und ich glaube, das ist ein Punkt, wo wir unsere Nüchternheit verloren haben, unsere Klarheit. Was ist richtig und falsch? Was ist mein Job? Mein Job ist, mein Herz reinzuhalten. Mein Job ist, mein Leben verantwortlich zu leben. Ich kann euch Sachen erzählen hier sonntags. Aber Gott hat mir und dir den freien Willen gelassen. Und was du draus machst, ist nicht mehr meine Verantwortung. Ich sag's dir nur. Du kannst auf mich hören, du kannst es bleiben lassen. Du kannst denken, die Iris ist eine doofe Kuh, die hat ja keine Ahnung von meiner Situation. Stimmt. Aber Gott hat sie und Gott sagt dir in seinem Wort, dass du nicht einen Geist der Furcht hast oder die gute Nachricht übersetzt Feigheit, 2. Timotheus 1,7, sondern einen Geist der was? Der Kraft, haben wir gesungen, es ist Kraft in deinem Gott. Ein Geist der Liebe und der Selbstdisziplin, Zucht, Besonnenheit. Und jedes Mal, wenn du raffst, dass der Heilige Geist dich von hier außen nach da innen zieht, gewinnst du neu deine Besonnenheit, deine Klarheit und wirst Gestalter. Und du herrschst. Nicht über andere Leute, aber über dein Leben. Und das ist super. Das ist Freiheit. Die Bibel sagt in 1. Thessalonicher 5, so lasst uns nicht schlafen wie die anderen, sondern lasst uns wachen und nüchtern sein. Dann geht es um Betrunkene. Klar, da geht es wahrscheinlich auch um Alkohol, aber es gibt einen Rausch. Der Rausch, in diesen Lügen gefangen zu sitzen. Ein Rausch, wenn ich in Unversöhnlichkeit vor mich hin dampfe. Ein Rausch, der den Bitterkeit erzeugt. Ein Bedusseltsein. Du verstehst gar nicht mehr, was richtig und falsch ist. Du hast eine verzerrte Wahrnehmung von anderen Leuten, von Gott, von der Realität. Wisst ihr, was ein Archetyp ist? Hab ich mal gelesen. Erika lacht. Kennst du das Wort? Vielleicht, ich hoffe, ich gibt das richtig wieder. Es ist eine oft unbewusste Grundstruktur. Gib jetzt gut Angst, kannst du heute Mittag die Mutti beeindrucken. Es ist eine oft unbewusste Grundstruktur des Denkens und Handelns in einer Gesellschaft. Das ist, was man so denkt. Wenn man das so denkt, dann ist man in Ordnung. Ja? Political Correctness gehört da vielleicht mit hinein. Weiß nicht, müsste man mal drüber brüten, über diesen Begriff. Aber ich behaupte jetzt mal was, könnt mir nach dem Gottesdienst sagen, ob das stimmt, ob du das teilst. In unserer Gesellschaft ist das Denken doch sehr gegeben, wer sich als Opfer, ich sag jetzt mal, präsentiert, hat immer recht, ist Sympathieträger und zweitens dem Gegenüber steht, Autoritätspersonen stehen unter Generalverdacht. Wo könnte das wohl herkommen? So diese zwei Muster entdecke ich. Ich denke an unseren Bundespräsidenten, den Herrn Wulff, den man da verruppt hat. Das ist irgendwie wie so ein Sport manchmal. Wisst ihr, da Sachen zu suchen und Autorität zu diskreditieren. Klar, wenn die Bockmist machen, müssen die gerade stehen. Das meine ich ja nicht. Aber es ist so eine Grundhaltung, dieser Generalverdacht gegenüber Autoritätspersonen und der heult, hat immer recht. Liebe Mutter, ich verrate dir heute das Geheimnis, wenn du es noch nicht gemerkt hast. Der von deinen Kindern, wenn du mehr als eins hast, der heult, ist nicht immer der, der Recht hat. Und es ist auch nicht immer das wirkliche Opfer eines Konfliktes, sofern es denn eins gibt, derjenige, der da die dicksten Tränen verdrückt. Das musste ich lernen. So, something to think about. Yes, yes. Bei den Diakonen steht in meiner Bibel, dass die Frauen von denen, und das waren ja nur Helfer in Anführungszeichen, die sollen was sein? Nicht verleumderisch, nüchtern und treu, hat die Christa uns von erzählt, treu. Nüchtern. Es heißt wahrscheinlich, sie sollen nicht saufen, aber ich glaube, es heißt noch viel mehr. Paulus schreibt an Timotheus, bleibe nüchtern in allen Dingen, erdulde die Widrigkeiten, komm drüber weg, überwinde, sei Gestalter, halt's aus. Petrus schreibt, umgürtet die Lenden eurer Gesinnung. Na, das ist ja jetzt eine Formulierung, da muss man sonntags morgens erst nochmal drüber das Blut zirkulieren lassen im Gehirn. Also seid nüchtern, sagt er dann. Setzt eure Hoffnung ganz auf die Gnade, die euch zuteil wird in der Offenbarung Jesu Christi. Und Petrus schreibt, im 5. Kapitel seines ersten Briefes: Seid nüchtern und wach, denn euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Was passiert denn hier? Es entsteht Distanz zwischen Menschen. Es entstehen ungesunde Abhängigkeiten und Verworrenheiten. Aber es fließt nicht das, was Gott will, das fließt. Wir sind nicht nüchtern und der Feind kann uns erwischen. Das heißt, wenn mir Nüchternheit fehlt, wenn ich berauscht bin von Sorgen, die können einen auch berauschen, die können einem auch den Verstand vernebeln. Hast du das schon mal erlebt? Hast du schon mal finanzielle Sorgen gehabt? Oh, da kann man schon mal die Realität drüber vergessen. Angst, Unversöhnlichkeit, Bitterkeit, Ärger, Wut, Anklagen gegen andere, Opfermentalität. Und dann ein ganz wichtiges Stichwort. Seid ihr alle da?
Ja.
Unverarbeitete Enttäuschungen. Unverarbeitete Enttäuschungen. Die stellen dich aufs Abstellgleis als Christ. Versteht ihr, wir erleben alle Enttäuschungen. Du bist krank und es passiert nicht sofort was. Da ist ein anderes Kind Gottes, das hat dich verletzt, das hat was Schlimmes gemacht, hat dich verraten. Ja und, was machst du dann? Willst du den Rest deines Lebens darüber meditieren? Komm drüber weg. Jesus hatte seinen Judas und er ist nicht dran zerbrochen. Ich weiß, wie Schmerz sich anfühlt. Aber es ist möglich, frei von Bitterkeit, nüchtern und klar zu werden durch deinen Gott. Überwinde. Überwinde. Okay, jetzt brauche ich wieder meinen netten Assistenten und das erste Chart. Die zwei anderen Punkte sind nicht so lang. Zweitens, Zeit der Gnade. Ist ganz einfach, was ich damit meine, wisst ihr alle. Wir sind heilsgeschichtlich im neuen Bund, ne, seit Christus, seit ungefähr 2000 Jahren. Alle Menschen können mit Gott versöhnt werden. Die Bibel sagt, Gott wartet, Gott ist geduldig, verzögert die Wiederkunft Jesu, damit möglichst viele Leute gerettet werden. Ist die Zeit der Gemeinde und so weiter und so fort. Und ausgelöst durch verschiedene Sachen habe ich oder Bernd dann zwangsläufig auch, haben wir uns mit dem Thema Gericht auseinandergesetzt. Gericht, nicht das, was du gleich isst, nicht dein Braten, das Gericht meine ich nicht, sondern das richtende, regulierende Handeln Gottes. Gibt es das? Ja, es gibt das, hat die Melli auch prophetisch gebetet. Sie hat gebetet irgendwann, Zong, müssen wir vor Gott stehen. Es gibt, hallo wach, lieber Christ, auch du wirst Rechenschaft geben. Für dein Leben, für das, was du damit gemacht hast. Warst du Gestalter oder, ja, wie auch immer. Was hast du gemacht mit deinem Leben? Die andere Seite der Medaille, wenn wir von der Zeit der Gnade reden, ist, das behaupte ich jetzt einfach mal, dass das der Grundsatz ist und das große, vorherrschende Wirken. Aber ich behaupte auch, dass es das andere trotzdem gibt. Punktuell es gibt, war jetzt meine Schlussfolgerung. Bevor ich darauf eingehe, warum ich das glaube, von der Bibel her, lasst mich noch hinzufügen, dass mein Handeln Konsequenzen hat. Dass wem ich gehorche, Konsequenzen hat, auch für die geistliche Atmosphäre in einer Region. Wenn du die geistliche Atmosphäre von Limburg verändern willst, dann wirst du nicht Dinge tun, die nicht in deiner Bibel stehen und irgendwelche Dinge vom Himmel reißen und Gebete sprechen, die Jesus uns nicht gelehrt hat. Geistliche Kampfführung mit Gegen und bla bla bla. Wenn du willst, dass die geistliche Atmosphäre in Limburg sich verändert, ist das Erste, was du tust, dass du dein Leben sauber lebst mit deinem Gott.
Amen.
Und dass du nicht nur Sonntag singst, Jesus ist mein bester Freund, sondern dass du das auch Montag bis Samstag lebst und dass er was zu melden hat in deinem Leben. Das ist das Erste, was du tust. Das Zweite ist, soweit es dir erlaubt wird, ohne rumzumanipulieren und zu schieben und zu drücken und zu kontrollieren, beeinflusst du andere Menschen, das Gleiche zu tun. Und sagst, hey Melanie, das ist total cool, mit Jesus zu leben. Amen. So, das wollte ich hören, genau. So. Und das Dritte, was du tun kannst, was vielleicht das Wichtigste ist, du betest für Limburg. Und du sagst, Heiliger Geist, Limburg ist deine Stadt. Heiliger Geist, ich stimme mit dem Himmel überein und Vater Gott, ich will, dass dein Reich kommt nach Limburg. Das ist, was du machst. Richtig? Super. Und wenn wir das machen, dann gibt es so Veränderungen. Aber wenn wir das nicht machen, ja, dann haben auch andere Mächte recht in der Luft über Limburg sozusagen. Du erntest, was du säst, es gibt diesen Schutzraum, da sind wir gut gelehrt. Ne, wenn wir irgendwie uns außerhalb der Ordnung Gottes bewegen, dann können uns Sachen treffen. Und das hat dann mit meinem Verhalten was zu tun. Jesus hat zu manchen Leuten, die geheilt wurden, gesagt, geh hin und sündige nicht mehr, damit dir nichts Schlimmeres widerfährt. So als Beispiel. Aber ich glaube, da gibt es noch mehr, was uns einfach klar sein sollte. Es gibt einen Vorfall in der Apostelgeschichte 12. Da geht es um den Herodes, um irgendeinen von den vielen Herodesen. Apostelgeschichte 12, Vers 21, da sagt die Bibel, an einem bestimmten Tag zog Herodes ein königliches Gewand an und setzte sich auf den Richterstuhl und hielt eine Rede an sie. Es war seine Aufgabe. Und wenn wir jetzt mal uns ganz weit dehnen und daran denken, dass alle Autorität nach Römer 13 von Gott eingesetzt ist, war sogar die römische Besatzungsmacht aus irgendeinem Grund ja da gegeben. Aber dieser Herodes, er war auch von Gott gegeben. Es war sein Job, es war legitim, königliches Gewand, na gut. Er hielt eine Rede, aber dann ist was passiert. Die Volksmenge rief ihm zu, das ist die Stimme eines Gottes und nicht eines Menschen. Sogleich aber schlug ihn der Teufel, weil er Gott nicht die Ehre gab und er verschied von Würmern zerfressen. Okay, keiner kennt den Bibelvers, kein Widerspruch kommt. Was habe ich falsch gesagt? Gott schlug ihn. Okay, ich versuche es nochmal. Vielleicht wirst du jetzt auch wach und schlägst deine Bibel auf. Die Volksmenge aber rief ihm zu, das ist die Stimme eines Gottes und nicht eines Menschen. Sogleich aber schlug ihn ein Heer von Dämonen, weil er Gott nicht die Ehre gab und er starb. Wer schlug ihn? Der Engel des Herrn. Wann war das? Apostelgeschichte 12 war logischerweise nach Apostelgeschichte 1, also Jesus war im Himmel. Kreuzigung, Auferstehung, Pfingsten, alles passiert. Und ein Engel des Herrn hat hier jemanden sterben lassen, weil er sich was angemaßt hat, wie auch immer. Er war mit Sicherheit nicht der Einzige, der sich was angemaßt hat, nicht der Erste, nicht der Letzte. Warum nicht alle gestorben sind, kann ich dir nicht sagen. Aber ich kann dir sagen, hier ist offensichtlich einer gestorben. So, das bringt mich zum Nachdenken. Dann, allseits beliebt, mehrfach zitiert, Apostelgeschichte 5, Hananias und Sapphira. Das waren die zwei, die haben ja nur ein bisschen übertrieben. Wisst ihr, was Gott zur Übertreibung sagt? Wie es nennt? Lüge. Wenn du sagst, es haben sich bei dir in der Zelle letztes Jahr drei bekehrt, es waren aber nur zwei, dann ist das gelogen. Es ist nicht die Wahrheit gedehnt. Entweder waren es zwei oder es waren drei oder es waren keiner oder fünf oder whatever. Die wollten was sein und doch waren sie geizig irgendwie, sie wollten geben, aber vielleicht nicht aus ungefilterter, ungeheuchelter Liebe zu Gott und seiner Gemeinde, sondern um was zu sein, um einen Status zu kriegen oder den Frommen. Vielleicht hast du noch nicht gelogen über deine Spenden, aber vielleicht haben wir auch schon mal so, das wirkt jetzt gut nach, dass ich das jetzt mal so abfallen lassen. Versteht ihr dieses Entzücken darüber, dass man gerade jemand anderen beeindruckt hat? Habt ihr noch nie gehabt? Ich weiß, ich bekenne mich schuldig, ich habe es schon öfter gehabt. Und es tut mir von Herzen leid. Hier steht jetzt nicht, wer das war. Hier steht nur, dass sie tot umgefallen sind, nachdem war das Petrus, ja, Petrus was zu ihnen gesagt hat. Aber hier steht ja vorher, dass sie den Heiligen Geist auf die Probe gestellt haben, dass sie ihn belogen haben. Ich spekuliere, vermute, es war die Hand Gottes, die sie sterben ließ. Nicht unbedingt der Feind, aber wie gesagt. Nächste Bibelstelle lesen wir meistens beim Abendmahl, 1. Korinther 11, 28. Der Mensch prüfe aber sich selbst, so soll er von dem Brot essen, aus dem Kelch trinken, denn wer unwürdig isst und trinkt, der isst und trinkt sich selbst ein Gericht, weil er den Leib des Herrn nicht unterscheidet. Deshalb sind unter euch Gegenwart. Deshalb, liebe Gemeinde in Korinth, sind unter euch viele Schwache und Kranke und eine beträchtliche Zahl sind entschlafen. So, das heißt, es gibt Gericht. Es gibt es in der Gegenwart. Es gibt es in der Zeit der Gemeinde. Und es hat was damit zu tun, wie meine Haltung ist. Denn wenn wir uns selbst richteten, sagt das Wort, würden wir nicht gerichtet werden. Wenn wir aber gerichtet werden, so werden wir vom Herrn gezüchtigt, damit wir nicht samt der Welt verurteilt werden. Vielleicht ist dein gegen die Wand fahren so ein Ding, so ein Warnschuss von Gott, ich weiß es nicht, der dir dienen kann, auf die Spur zu kommen. Ja, es gibt noch ein paar andere Bibelstellen, die spare ich mir aus Zeitgründen jetzt. Es gibt ein vom Teufel gewirktes Gericht, habe ich gefunden, wenn ein Neubekehrter zu schnell Leiter wird in der Gemeinde. Wenn Jakobus schreibt, wir sollen meinen, was wir sagen und nicht was anderes sagen, als wir meinen, damit wir nicht unter ein Gericht kommen. Und Petrus schreibt so was Ernsthaftes, wie die Zeit ist da, dass das Gericht beginnt beim Haus Gottes. Wenn aber zuerst bei uns, wie wird das Ende derer sein, die sich weigern, dem Evangelium Gottes zu glauben? Denn wenn der Gerechte nur mit Not gerettet wird, wo wird sich der Gottlose und Sünder wiederfinden? Gut, man könnte das so auslegen, dass man sagt, das ist am Ende. Du musst ja nur für dein Leben Rechenschaft geben. Da verbrennen vielleicht ein paar fruchtlose Werke. Aber ich glaube, das halt für mich auch in die Gegenwart. Also es ist jetzt meine persönliche Meinung, setze dich damit auseinander. Wenn ich Recht habe und danach handle, habe ich nichts verloren. Und wenn du Recht hast und nicht danach handelst, hast du nichts verloren? Ach, das ist kompliziert. Also ihr wisst was, es ist besser, man denkt, es ist strenger und hält sich dran. Richtig? Gerade selber meine eigene Logik nicht hingekriegt, aber Gott ist größer als mein Hirn. Gott sei Dank. Ob du ein langes Leben hast oder nicht, da gibt es einen Haufen Bibelstellen, wie du das anstellen kannst, es zu verkürzen oder zu verlängern. Nicht nur durch jetzt Nikotin oder so Sachen, sondern die Furcht des Herrn verlängert das Leben. Kenneth Hagin, den ich sehr schätze, der hat die Geschichte erzählt eines 39-jährigen Mannes. Er war Pastor und der Mann war in seiner Gemeinde. Der Mann lag im Krankenhaus auf der Intensivstation. Er ist hingerufen worden, um für ihn zu beten. Und die Familie war da um das Bett und er fängt an, so im Geist zu beten, um von Gott sich Anweisungen zu holen, wie soll ich denn damit umgehen jetzt? Und dann sagt Gott, bete nicht für ihn. Ja, es ist ziemlich komisch, kann ja nicht Gott gewesen sein, ne? Der sagt, bete nicht für ihn. Dann fängt er wieder an, in Sprachen zu beten und sagt, Herr, was soll ich denn machen? Bete nicht für ihn. Das wiederholt sich dann irgendwie und er ist ziemlich verwirrt, ich weiß gar nicht genau, was er dann macht. Er fährt dann heim, kommt irgendwann wieder, sucht Gott. Und dann spricht er die Familie drauf an. Was hinten bei rauskommt, vergebt mir, wenn ich die Details nicht ganz so akkurat auf der Scheibe habe, ist, dass dieser Mann, dessen Vater starb mit 39. Und er hat seit seinen Teenagerjahren immer wieder gesagt, ich werde mal nie 40. Ich werde mal nie 40. Ich werde mal nie 40. Und Gott hat zu Kenneth Hagin gesagt, dadurch sind geistliche Gesetzmäßigkeiten in Gang gesetzt worden, die du jetzt nicht mehr umkehren kannst. Die Maschinerie rollt, es ist zu spät. Sprüche 18, 21, Tod und Leben steht in der Gewalt deiner Zunge. So. Und Kenneth Hagin, ich beziehe mich jetzt auf seine Erfahrung. Ich weiß, das ist nichts, wo man stabiles Fundament drauf baut, aber ich möchte uns so ein bisschen erschüttern, die wir in der Zeit der Gnade leben, dass wir nicht leichtfertig werden und denken, ist ja wurscht, was ich mache, passiert ja eh nichts. Er erzählt, dass viele Diener Gottes eines frühen Todes gestorben sind, weil sie in Gottes zugelassenem Willen gelebt haben und nicht in Gottes vollkommenem Willen. So, aber das nur als Randbemerkung. Und mein dritter und letzter Punkt, lieber Assistent, stretch euch noch ein bisschen, dann habt ihr es gleich geschafft. Kein Ansehen der Person. Das haben wir alle in der Bibel gesehen. Bei Gott gibt es das ja nicht, oder? Richtig? Und das stimmt. Aber es stimmt auch nicht. Weil Gott behandelt Leute unterschiedlich. Ich habe das im Januar in der Predigt schon mal erwähnt. Über Lot und Abraham habe ich mit euch geredet. Der Lot hat in Sodom gewohnt. Der hatte keine Ahnung, dass da Vernichtung auf dem Weg war. Der Abraham, den hätte es nicht jucken brauchen. Der stand Gott so nah, dem hat Gott das gesagt. Im Psalm 25 steht, dass Gott sich seinen Freunden anvertraut. Dem geht es nicht anders als dir und mir. Der überlegt sich auch, wie man was sagt. Kann ich dir vertrauen? Kennt Gott dich? Es gibt ein paar Bibelstellen, die mich nachdenklich machen. Und ich werfe euch das nur für die Füße, um euch neugierig zu machen und selber zu studieren. Ich kann dir nicht abschließend ein rundes Bild malen. Ich verstehe nicht alles. Zum Beispiel die Story, Abraham ist bereit, Isaak zu opfern, 1. Mose 22. Da kommt dann Gott und sagt, lege deine Hand nicht an den Knaben und tue ihm gar nichts. Denn nun weiß ich, dass du Gott fürchtest, weil du deinen einzigen Sohn nicht verschont hast um meinetwillen. Ja, lieber Gott, lieber Engel des Herrn, was ist jetzt mit der Allwissenheit? Wo ist es denn her? Damit du noch eine zweite Bibelstelle hast zum Nachdenken und es nicht so leicht verwerfen kannst, was ich dir da jetzt vorlege. 1. Mose 18. Und der Herr sprach, das Geschrei über Sodom und Gomorra ist groß und ihre Sünde ist sehr schwer. Und das ist jetzt eigentlich witzig, was hier steht. Hast du das je bewusst gelesen? Gott sagt hier, darum will ich hinabsteigen und sehen, ob sie es wirklich ganz nach dem Geschrei über sie getrieben haben, das vor mich gekommen ist oder ob nicht. Ich will es wissen. Ist das nicht merkwürdig, dass Gott, der Allmächtige, der Allwissende, vom Himmel nach Sodom gehen muss, in wessen Gestalt auch immer, um zu checken, ob die Gericht verdient haben, ob die Zeit reif ist? Ich finde das interessant. Vielleicht ist es wie mit dir und deinem Roman, den du dir für deinen Urlaub gekauft hast. Du kannst die letzte Seite zuerst lesen, wenn du das möchtest. Aber vielleicht verzichtest du aus irgendeinem Grund darauf. Jemand hat kürzlich in der Predigt gesagt, die ich hörte, die mich sehr fasziniert hat. Vielleicht lässt Gott seine Allwissenheit oder hält sich in seiner Allwissenheit zurück, um deinen freien Willen zu respektieren. Und wenn du nicht, wie der Psalmist sagt in Psalm 139, Gott, erforsche mein Herz, zeig mir, ob es auf gutem oder verkehrtem Wege ist. Vielleicht macht er es dann einfach nicht. Vielleicht wartet Gott, dass du ihn einlädst, dich kennenzulernen. Denk mal drüber nach. Ich fasse zusammen und dann möchte ich gerne, dass wir miteinander beten. Vielleicht kommst du schon mal. Es gibt bei diesen drei Punkten eine andere Seite. Es gibt eine Rückseite der Medaille von Nettigkeit in frommen Kreisen. Es gibt eine Rückseite von der Zeit der Gnade. Es ist nicht alles Larifari und easy going und keine Konsequenzen. Ich spreche das Übergabegebet, habe mein Ticket und kann leben wie die wilde Wutz. Und drittens, kein Ansehen der Person. Gott behandelt Leute unterschiedlich. Er guckt, wem er vertrauen kann. Er checkt dich aus auf gewisse Weise. Irgendwie macht er das. Und ich möchte dich ermutigen, dich dem zu stellen, dich verändern zu lassen. Und jemand zu sein, dem er vertrauen kann. Lass uns doch miteinander aufstehen. Ich möchte mit uns beten. Gott, ich danke dir für dein Wort. Und ich danke dir, dass du uns von dem stolzen Pferd runterschubst, wenn wir noch denken, wir kennen die Bibel und wir haben voll den Durchblick. Wir haben voll den Durchblick, was dich und dein Reich betrifft, Herr. Das ist Arroganz und das ist nicht wahr. Die Bibel sagt, es ist alles Stückwerk. Es ist Stückwerk. Wir sehen Teile. Wir sehen Dinge ganz klar, die du von uns erwartest, die du uns anbietest. Und andere sind wie Geheimnisse, in die wir eintauchen müssen, um sie zu ergründen, Gott. Und Jesus, ich empfinde, dass du uns als Gemeinde heute zurufst, hört auf mit den Spielchen. Hör auf, das Opfer, den Retter oder den Verfolger zu spielen. Übernimm Verantwortung für dein Leben, lass die anderen in Ruhe und werde Gestalter. Überwinde verletzte Gefühle. Überwinde Rumgeeiere aufgrund sozialer Ängste. Werde klar, werde nüchtern. Stell deine Ohren ganz dem Heiligen Geist zur Verfügung und nicht der Menschenfurcht. Und ich empfinde, dass du uns sagst, dass du ein Gott bist, den wir ernst nehmen müssen, wie die Melli am Anfang gebetet hat, Herr. Wegen dem Endgericht, aber auch, weil in diesem Leben Dinge so oder so laufen, je nachdem, wie wir leben. Bis hin, ja, dass ich erkennen kann, dass es Gerichtshandeln gibt, wenn vielleicht das Extremmaß voll ist oder weiß nicht, welche Gründe da eine Rolle spielen. Aber ich habe Respekt davor, Gott. Und ja, wir wollen in der Furcht Gottes wachsen. Denn da ist so viel Segen drin, wenn wir diese Haltung haben, der Ehrfurcht vor dir. Und Herr, wir wollen oder ich will dein Freund sein, deine Freundin sein. Du siehst die Person nicht an. Du unterscheidest nicht nach Mann oder Frau, nach Rasse oder... Es ist egal, wer wir von menschlicher, äußerlicher Seite her sind. Aber es ist nicht egal, wie wir mit dir umgehen. Weil das macht auch einen Unterschied in dem, was du uns gibst, in dem, wie wir vor dir wandeln, in dem, was du uns anvertrauen kannst. Und Herr, ich bete, dass du uns die Kraft und die Demut gibst, Buße zu tun. Ich bete, dass du uns die Brillen von den Augen reißt, die uns die Wahrnehmung verzerrt haben. Ich bete, dass du uns überführst, Heiliger Geist, und uns leitest in eine Zeit der Buße jetzt. Herr, wir wollen vor dir sein und ehrlich werden. Schonungslos ehrlich mit uns selbst. Herr, erforsche du mein Herz. Erforsche du, Gott, mein Herz und zeig mir, ob es auf verkehrtem Wege ist. Und danke, dass du mir die Gnade der Buße gibst. Paulus schreibt an Timotheus in 2. Timotheus 2,20, dass wir die Widerspenstigen mit Sanftmut zurechtweisen, damit wir sehen, ob Gott ihnen nicht Gnade zur Buße schenkt, damit sie wieder nüchtern werden und aus dem Fallstrick des Teufels rauskommen, der sie gefangen hat, damit sie seinen Willen tun. Das schrieb er dem Pastor einer christlichen Gemeinde. Herr, offenbare da, wo wir gefangen waren in diesem Fallstrick. Offenbare, wo wir berauscht waren von Unversöhnlichkeit, Bitterkeit, Härte, Opfermentalität, Sorgen, Angst. Herr, wir treten da heraus, wir tun Buße und sagen, Gott, vergib mir. Ich will dir vertrauen. Ich will deine Liebe empfangen heute Morgen, deine Vaterliebe, Gott, deine heilende Liebe. Mich unabhängig machen von menschlicher Bestätigung oder Ablehnung. Ich bin abhängig von dir, das ist alles, was zählt. Weil ich dich liebe und von dir geliebt bin, kann ich Menschen lieben und kann ich Menschen vertrauen. Mit dir kann ich jede Enttäuschung überwinden. Mit dir kann ich die Klarheit und Reinheit meines Herzens wiedergewinnen. Jesus, komm mit deinem Blut heute Morgen und wasch uns rein, mach uns neu. Lass uns deine herrliche, strahlende Braut sein, ohne Flecken und ohne Runzeln, auf die du dich freust und wo du nicht denkst, ach, auf die du dich von Herzen freust. Ich weiß, du freust dich eh, weil du in uns siehst, was Gott in uns gelegt hat. Komm, Geist Gottes, komm. Komm und tu ein tiefes Werk in uns. Tu ein tiefes Werk in uns. Halleluja, danke, Herr. Ich möchte kurz fragen, gibt es vielleicht 5 Zellleiter, die sagen, ich wäre bereit, anderen zu dienen und nach vorne zu kommen? Würdet ihr euch kurz melden? Und dann kommt einfach. Und wenn du das Bedürfnis hast, dir einen Segen abzuholen, Buße vor einem Menschen zu tun, das ist demütigender, als es nur vor Gott zu machen. Manchmal brauchst du das, damit es die Kraft verliert. Dann komm. Komm zu einem der Lieben, die sich jetzt hier bereitstellen. Zieht euch so ein bisschen auseinander. Und die Melli kann uns vielleicht noch in 1-2 Anbetungslieder leiten. Du kannst auch auf deinem Platz einfach Gott suchen, Gott anbeten. und die Predigt oder diese Mahnung oder diesen Aufruf, den ich dir gegeben habe, anwenden. Und ich werde auch mich vorne hinstellen, aber ich bin nur für Leute da, die mit Gott noch nichts am Hut haben. Wenn du hier sein solltest und du hast keine Beziehung zu dem lebendigen Gott, du hast Jesus noch nie deine Lebensschuld gebracht, dann bete ich mit dir. Alle anderen gehen bitte zu jemand anders. Okay? Seid ihr dabei? Was immer du tust, Fokus auf Gott, nicht schwätzen, bete ihn an, tu Buße, komm nach vorne, Fokus auf den Herrn. Dankeschön. Amen.
Liebe Hörerin, lieber Hörer, mein Name ist Bernd C. Trümper. Ich bin Pastor des Christuszentrums Limburg. Ich freue mich sehr, dass Sie sich die Zeit genommen haben, diese Aufnahme anzuhören. Möglicherweise sind Sie überrascht über die Art, wie hier über Gott gesprochen wird, und Sie fragen sich, ob es wirklich möglich ist, Jesus heute persönlich zu begegnen. Jesus Christus ist real. Tatsächlich ist unser Verstand nicht fähig, diesen wunderbaren Gott der Bibel ganz zu erfassen. Die Bibel lehrt uns, dass wir uns nur auf eine einzige Weise Gott nähern können. Durch Glauben. Jesus machte uns anhand des weltbekannten Senfkornbeispiels deutlich, dass wir nicht überfordert sein würden, genug Glauben aufzubringen, um ihm zu begegnen. Niemand wird Nachfolger Jesu Christi, nichts anderes bedeutet das Wort Christ, ohne Jesus als Herrn über sein Leben anzunehmen. Die Voraussetzungen sind für viele fast zu leicht. Wenn sie glauben, dass Jesus der Sohn Gottes ist, dass er für ihre Schuld am Kreuz starb und nach 3 Tagen von den Toten auferstand, erfüllen sie bereits die Hälfte der Voraussetzungen. Die andere Hälfte ist ihr Wunsch, von ihrem bisherigen Lebensstil umzukehren und von nun an Jesus Christus die uneingeschränkte Herrschaft über ihr Leben zu geben. Die Folgen werden sie erstaunen. Plötzlich sind sie nie mehr allein. Jesus Christus hat ihnen versprochen, immer und überall bei ihnen zu sein. Er ist von dann ab ihr Helfer. Er hört ihnen zu, er tröstet sie und er hilft ihnen aus jeder Krise ihres Lebens. Außerdem haben sie auf einmal überall Geschwister. Warum? Nun, viele Menschen auf der ganzen Welt, in den verschiedensten Kirchen und Gemeinden, sind bekennende Christen. Sie haben nun denselben Vater wie diese und sind folglich verwandt. Vielleicht leben sie in Limburg oder Umgebung. Nun, dann haben sie die Gelegenheit, viele interessante Menschen kennenzulernen, die zwar sehr unterschiedlich sind, aber alle die Liebe Gottes in ihrem Herzen wohnen haben. Und das werden sie spüren. Der Start in ein Leben mit Jesus Christus ist nicht schwer oder kompliziert. Ich werde anschließend ein einfaches Gebet sprechen, das Sie von ganzem Herzen nachsprechen können. Tun Sie das, verspreche ich Ihnen, dass Jesus noch heute in Ihr Herz einziehen wird und Sie nie mehr dieselbe oder derselbe sein werden. Beten Sie dieses Gebet und machen Sie ganze Sache mit Gott. Sprechen Sie mir bitte nach. Herr Jesus, ich glaube, dass du Gottes Sohn bist. Ich glaube, dass du auch für meine Fehler und mein Versagen am Kreuz gestorben bist. Ich glaube, dass du von den Toten auferstanden bist und nun zur Rechten des Vaters sitzt. Ich habe viele Fehler gemacht. Menschen verletzt und mein Leben an deinem Willen vorbeigelebt. Bitte vergib mir und hilf mir, in deinen vollkommenen Plan für mein Leben hineinzufinden. Du sollst von nun an der Herr meines Lebens sein. Ich danke dir, dass ich jetzt neues Leben empfangen habe. Und ein Kind Gottes geworden bin. Amen. Wenn Sie dieses Gebet von ganzem Herzen gebetet haben, sind Sie jetzt ein Kind Gottes geworden. Gott selbst wird Ihrem Geist bestätigen, dass Sie nun Gottes Tochter, Gottes Sohn sind und ewiges Leben haben. Hier noch ein paar wichtige Tipps, damit Sie in Ihrer Beziehung zu Gott schnell wachsen und ein erfolgreiches Leben führen können. Tipp 1. Suchen Sie sich eine Gemeinde, in der das volle Evangelium gepredigt wird. Und gehen Sie regelmäßig in die angebotenen Veranstaltungen. Am besten Sie besuchen dort einen Glaubensgrundkurs, um die Fundamente des Glaubens kennenzulernen. Wenn Sie im Landkreis Limburg-Weilburg oder Umgebung wohnen, kommen Sie doch gerne zum Christuszentrum Limburg. Wir bieten solch einen Glaubensgrundkurs 1 bis 2 Mal im Jahr an. Die Teilnahme ist für Sie kostenfrei und völlig unverbindlich. Ein weiteres Highlight des Christuszentrums, das wie kaum etwas anderes Ihr geistiges Leben bereichern wird, ist das spezielle Begegnung mit Gott Wochenende, das wir regelmäßig anbieten. Hier können Sie in einer sehr intensiven Zeit mit Gott sein aktives Handeln an sich selbst erleben und Gott so nahe kommen, wie das im Alltag nur sehr selten geschieht. Informationen hierzu senden wir Ihnen gerne zu. Tipp 2. Lesen Sie jeden Tag in der Bibel. Die Heilige Schrift ist das geschriebene, durch den Heiligen Geist inspirierte Wort Gottes. Es ist die perfekte Anleitung für Ihr Leben. Immer bevor Sie darin lesen, sollten Sie Gott bitten, Ihnen die Schriftstellen aufzuschließen, die Ihnen in der jetzigen Situation helfen können. Beginnen Sie damit im Neuen Testament, dem 2. Teil der Bibel, zu lesen. Dort geht es um Jesus Christus. Sie werden ermutigt und auferbaut. Gerne senden wir Ihnen kostenfrei einen Bibelleseplan zu. Tipp 3. Sprechen Sie mit Gott im Gebet, um ihn besser kennenzulernen. Reden mit Gott ist nicht nur ein einseitiges Abladen Ihrer Probleme. Gott wird Ihnen auch antworten. Er hat fest versprochen, dass er unsere Gebete, wenn wir sie im Glauben vor ihn bringen, auch beantworten wird. Er redet auf unterschiedliche Weise. Manchmal spricht er direkt zu mir in meinen Gedanken. Oft tut er es aber durch sein Wort, die Bibel, oder durch andere Christen. Seien Sie gespannt und rechnen Sie fest damit, dass Gott sich Ihnen offenbaren wird. Mein Hauptziel und das aller meiner Mitarbeiter ist es, Menschen mit dem lebendigen Gott bekannt zu machen. Wenn Sie Jesus durch diesen Dienst kennengelernt haben, würde ich mich sehr freuen, von Ihnen zu hören. Vielleicht schreiben Sie mir einen Brief. Dann bitte an Pastor Bernd C. Trümper, Schulstraße 5 in 65558 Heistenbach. Oder Sie schicken mir ein Fax an den 06432 98174. Oder eine E-Mail an info@cclm.de. Alles kleingeschrieben. Ich verspreche Ihnen, ich werde meine Freude über Ihre Entscheidung für Jesus mit vielen anderen Christen teilen. In der Bibel steht, dass die Engel im Himmel feiern für jeden einzelnen Menschen, der zu Gott findet. Besonders freuen würde ich mich, Sie einmal persönlich kennenzulernen. Unsere Gottesdienste sind jeden Sonntag um 10 Uhr in unserem Gemeindezentrum, dem alten Limburger Metropoltheater in der Josef-Ludwig-Straße 2. Wie auch immer, ich freue mich sehr, von Ihnen zu hören. Erlauben Sie mir noch einen letzten Hinweis. Wenn Sie über einen Internetzugang verfügen, schauen Sie doch einmal auf unsere Website vorbei. Unter www.cclm.de finden Sie zahlreiche interessante Informationen und Fotos zu unseren Veranstaltungen. Besonders der Downloadbereich mit Predigten im MP3-Format zum kostenfreien Download ist vielerorts ein Geheimtipp. Kopieren und auf CD brennen ist ausdrücklich erlaubt. Also schauen Sie mal vorbei unter www.cclm.de. Ich wünsche Ihnen gottesreichen Segen, Ihr Bernd C. Trümper.